Wir waren in der Offenbarung bis zu Kapitel 12, Vers 12 gekommen. Offenbarung, Kapitel 12, Vers 12. In Kapitel 12 geht es um den unsichtbaren Feind Gottes. Dieser unsichtbare Feind ist Satan, der hier in diesem Kapitel Drache genannt wird, und wiederum in diesem Kapitel besonders das Volk Israel anfeindet. Die Frau steht wahrscheinlich für Israel, die am Anfang geschildert wird. Der Drache hat es auf sie abgesehen. Sie gebiert ein männliches Kind. Wahrscheinlich weist das auf unseren Herrn Jesus Christus hin. Er soll eines Tages die Welt regieren wie mit einem eisernen Zepter. Nun beschreibt dieses Kapitel einen Kampf zwischen dem Engel, der besonders für Israel zuständig ist, für seinen Schutz, das ist Michael. Zwischen Michael und Satan entsteht ein Kampf, und auch zwischen ihren beiden Anhängertruppen. Die himmlischen Heerscharen kämpfen gegen die dämonischen Heerscharen. Der Himmel spricht dann aber den Sieg aus über den Feind. Er wird besiegt von Michael und seinen Helfern, und der Satan wird überwunden. Wir kommen dann zu Vers 13. Als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind gebar. Ich muss gestehen, dass ich nicht genau weiß, was es heißt, dass Satan auf die Erde geworfen wird, und gerade wann das geschieht, was das mit sich bringt. Das ist unklar, aber wir nehmen es zur Kenntnis, und es gibt vielleicht Ausleger, die hier weiter wissen als ich. Vers 14, und der Frau wurden die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste an ihre Stätte flöge, wo sie fern vom Anblick der Schlange für eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit ernährt wird. Es scheint, als ob es eine Zeit gibt, wo Israel an einem besonderen Ort, Wüste genannt, Zuflucht findet. Das heißt, Israel wird besonders verfolgt werden, aber Gott wird wissen, wie Israel, wenigstens die Treuen in Israel, zu schützen. Die Zeitlänge wird mit, etwas vage ausgedrückt, mit Zeit, Zeiten und einer halben Zeit beschrieben. Das dürfte sich um Jahre handeln. Es dürfte, wenn wir andere Zeitlänge hier vergleichen, dann würde es sich wahrscheinlich um 3,5 Jahre handeln. Vers 15. Und die Schlange warf aus ihrem Munde Wasser wie ein Strom hinter der Frau her, damit sie vom Strom weggeschwemmt sei. Dieses Wasser ist wahrscheinlich ein Bild von etwas anderem, vielleicht von physikalischen Katastrophen, wir wissen nicht. Ich weiß nicht genau, was das darstellen soll, aber nachdem Israel dem Feind, dem Satan entkommen ist, versucht er noch einmal, ihm nachzujagen in Form von einer Bedrohung. Und die Erde kam der Frau zu Hilfe. Und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Munde warf. Dies deutet darauf hin, dass es sich möglicherweise um eine irdische Katastrophe handelt, wo aber die Natur Israel zu Hilfe kommt in irgendeiner Form. Vers 17, und der Drache war zornig über die Frau, und er ging weg zu kämpfen mit den übrigen ihres Samens, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu Christi haben. Die übrigen, was heißt das, die übrigen? Die Frau hat ein männliches Kind geboren, dieses wahrscheinlich der Herr Jesus. Das soll wahrscheinlich heißen, dass es sich um die Gläubigen an Jesus handelt. Die werden verglichen mit Kindern dieser Frau. Das heißt, die Christen kommen ja im Grunde geschichtlich gesehen aus Israel hervor, über den Herrn Jesus, über das Alte Testament. Das Evangelium ist ja im Alten Testament verwurzelt. In diesem Sinne sind wir auch Kinder Israels, aber nur im allgemeinen Sinne, nur über Jesus Christus, nicht in direkter Weise. Es kann nun sein, dass Vers 17 eine Verfolgung von Christen beschreibt. Ob das nun nicht-jüdische Christen einschließt, ich möchte es annehmen, aber es könnte sein, dass es sich nur um israelitische Christen handelt. Es ist nicht klar. Aber ich nehme an, dass es sich um Christen schlechthin handelt, solche, die die Gebote Gottes halten, über Jesus Christus. Das heißt nicht, dass die Gemeinde nach dem Gesetz lebt, sondern Paulus sagt ja einmal in Römer 8, dass Jesus Christus gekommen ist, damit man das Wesentliche im Gesetz über den Heiligen Geist zustande bringt. Der Heilige Geist will, dass wir die Liebe, die im Alten Testament gefordert wurde, dass wir die wirklich ausüben. Das ist die Mitte des Gesetzes. Paulus sagt, das Gesetz wollte im Grunde Liebe. Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Das waren die zwei Hauptforderungen. Jesus im alttestamentlichen Gesetz. Diese zwei konnten durch das Halten des Gesetzes nicht zu Wege gebracht werden. Sie kommen aber zustande durch den Einsatz von Jesus Christus am Kreuz. Und wenn wir an ihn glauben und durch den Einzug des Heiligen Geistes in unserem Leben, denn Paulus sagt, Römer 5, Vers 5, mit dem Ausgießen des Heiligen Geistes in unseren Herzen ist die Liebe Gottes reingekommen, so dass das Halten der Gebote Gottes eigentlich darauf hinausgeht, dass wir das Gebot der Liebe halten. Davon spricht auch Johannes, der Apostel, im ersten Johannesbrief. Dieses Gebot gebe ich euch. Es ist ein altes, aber wiederum ein neues. Ein altes, weil es alttestamentlich war. Ein neues, weil es über den Herrn Jesus ganz neu gegeben wird und dem Heiligen Geist ermöglicht wird. Das Zeugnis von Jesus Christus haben bedeutet, die neutestamentliche Botschaft in Besitz nehmen und behalten. Das heißt, man bleibt der Botschaft im Evangelium von Jesus Christus treu. Man bleibt Jesus treu, seinem Kreuzestod für unsere Sünden, seiner Auferstehung, seiner Himmelfahrt, seiner Wiederkunft. Wir kommen zu Kapitel 13. Kapitel 12, Vers 18 gehört eigentlich schon zu Kapitel 13. Obwohl es verschiedene Handschriften hier gibt. Ich nehme an, wenn Sie die französische Second haben, Übersetzung haben, dass Vers 18 dann ungefähr so lesen wird, wie ich es jetzt lese. In Vers 18 bezieht der Prophet eine geeignete Beobachtungsstelle für eine neue Vision. Er bekommt eine neue Schau. Und da steht geschrieben, ich stand auf dem Sande des Meeres. Und jetzt kommt ein Tier. Verse 1 bis 10 in Kapitel 13. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. welches 7 Köpfe und 10 Hörner hatte, und auf seinen Hörnern 10 Diademe, und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Dies sind sehr bezeichnende Beschreibungen. Einmal, es kommt aus dem Meer. Ich persönlich bin der Meinung, dass nach Jesaja und wohl auch anderen Stellen dieses Meer für die Völkerwelt steht, das heißt für die nicht-israelitischen Völker. In Daniel ist davon die Rede, dass Tiere aus dem Meer kommen und diese Tiere stellen gewisse Königreiche dar. Eins löst das andere ab. Diese Königreiche, von denen Daniel spricht, finden sich wieder in diesem endzeitlichen Tier, das 7 Köpfe hat und 10 Hörner. 7 Köpfe, die werden uns in Kapitel 17 verdeutlicht, und ich will warten, bis wir dann soweit sind. Aber diese 7 Köpfe stellen geschichtliche Reiche dar. Das heißt, die Bibel lehrt, dass jede Generation der nächsten etwas vermacht, sei es gut oder böse. Schon in 2. Mose 20 lesen wir davon, dass das, was wir tun, weitergegeben wird, sei es gut oder böse. Und dass Gott dann dementsprechend auch an der nächsten Generation handelt, je nachdem die nächste Generation dieses aufnimmt. Wenn es weitermacht in diesem bösen Erbe, wird Gott richten. Wenn diese nächste Generation sich an Gott hält, dann wird Gott das segnen. So steht geschrieben. Jedes Reich, das in dieser Welt gewesen ist, hat seine Kultur gewissermaßen als Erbe weitergegeben. Das sehen wir hier. Wir erben, was frühere Königreiche, frühere Weltherrscher, Weltreiche aufgestellt haben. Nicht nur die großen Bauten, die wir heute als Touristen besuchen gehen. Ob das in Trier oder in Nîmes oder in Orange oder sonst wo ist. Sondern auch die Denkweise in unseren Schulen, Volksschulen, Hochschulen, Philosophien und so weiter. Wir sind Erben griechischer und römischer Kultur. Ja, es geht noch weiter zurück. Das sieht man in diesen Versen. 10 Hörner läuft wahrscheinlich parallel mit den 10 Zehen von dem Bild von Daniel 2. Wenn Sie sich erinnern, dort haben wir ein Standbild, wo auch die sich ablösenden Weltreiche geschildert werden. Alle 4 großen Weltreiche. Es sind nämlich 2 asiatische Reiche oben, Kopf und Brust. Und dann ab der Mitte gibt es dann 2 europäische Reiche. Die europäischen Reiche liefern natürlich das stärkere Erbe auf das Ende hin. Das Ende wird also ein Aufblühen alter heidnischer Königreiche sein. Es wird ein heidnisches Reich sein. Wir werden noch sehen in Kapitel 13, dass es gepaart geht mit Religion. Aber das Reich selbst wird heidnischen Charakters sein. Es wird dann in der Endphase 10 Hörner haben. Das heißt, Hörner, das sind Könige, besondere Regenten oder besondere Herrscher. Köpfe können entweder ganze Reiche oder auch die Führer von Reichen sein. Es sind Lästerungen da, auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Das heißt, dieses Tier lebt und wirkt im Zeichen der Antigöttlichkeit. Lästerung heißt schlecht machen. Das bedeutet das griechische Wort eigentlich, schlecht machen. Kann eine schwache Bedeutung haben, wie wenn jemand schlecht über einen anderen spricht. Im Griechischen wird man dann das Wort Blasphemie gebrauchen, was im Deutschen sehr hart klingt. Ich nehme an, auch im Französischen, im Englischen ebenfalls. Wir haben dasselbe Wort in allen drei Sprachen, nicht wahr? Im Französischen auch Blasphemie, ja. Das griechische Wort kann aber sehr schwache Bedeutung haben, einfach schlecht von einem After reden. Aber es kann auch, genau wie wir es in unseren Sprachen haben, schwere Blasphemie bedeuten. Und das ist wahrscheinlich der Sinn hier. Schwere Blasphemie kennzeichnet dieses Tier. Wir lesen weiter. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther oder Parder oder Leopard. Sie haben möglicherweise eins von diesen dreien oder ein ähnliches Wort. Wie bitte?
Leopard.
Die Bezeichnung ist wahrscheinlich etwas vage. Es handelt sich also um ein Tier, das wir bereits bei Daniel finden. Und dieser Panther bei Daniel oder dieser Leopard ist dort Griechenland. Das heißt, das Tier als solches ähnelt zur Hauptsache dem griechischen Weltreich von Alexander dem Großen. Nun ist geschichtlich klar, dass die Welt seit Alexander dem Großen von dort her besonders geprägt ist. Als Alexander die Weltherrschaft übernahm von den Persern und Medern, dann wurde die Welt griechisch geprägt und ist es bis heute geblieben. Die Welt ist heute immer noch sehr stark vom Griechentum geprägt. Ich habe Beweise dafür gesammelt, während Jahre schon. Ein Beispiel. Ich bin in Berlin auf einer Studentenfreizeit. Wir sitzen in einem Kreis und besprechen irgendeinen Text oder ein Thema. Es ist ein ungläubiger Student auch da und er hat wohl irgendetwas zu sagen über irgendeinen Aspekt. Und dann gibt ein gläubiger Student ihm zu bedenken, du musst wissen, wir kommen, oder du musst bedenken, das weißt du doch, wir alle sind im Grunde Griechen. Das habe ich nicht vergessen, ja. Das sagt er, um zu erklären, warum man so denkt, wie man heute denkt, von der Schule her, ja. Man denkt nicht christlich. Wir lebten einige Jahre in Nürnberg. Und dort hat man uns gesagt, unsere Bildung in den Schulen ist im Grunde griechisch. Sie ist christlich, wie sagt man, ja, getüncht oder über, Venier.
Abgefärbt,
ja. Verbrämt kann man vielleicht sagen. Aber im Grunde ist sie griechisch, heidnisch. Das kam sehr stark durch Humboldt, glaube ich, war es. Es gab Zeiten, wo die Erziehung im Volk sehr stark christlich war. Aber dann wurde sie sehr stark neu organisiert und humanistisch geprägt. Humanistisch heißt im Sinne des alten griechisch-philosophischen Denkens geprägt, wo der Mensch im Vordergrund steht. Der Aristotelianismus lebt neu auf in einer neuen Form. Man bezieht sich oder man beruft sich auf die Renaissance. Wir haben ja in der Frühzeit unserer Neuzeit ja zwei Hauptströme. Übrigens in der Einleitung dieses Buches von Duvenoir über Moses ist ein ausgezeichnetes Wort über diesen Einfluss von Professor David Flusser. Hast du das Buch noch, Ruth? Ja. Wer interessiert ist, kann dieses Vorwort bei ihr nachlesen. Er zeigt, dass wir zwei große Einflüsse haben, die Renaissance und die Reformation. Und jede Bewegung hat ihren Einfluss. Die Renaissance war das Wiederaufleben von griechisch-heidnischem Denken. Die Reformation war ein Aufleben von hebräisch-christlichem Denken. Nun wucherten die zwei Ströme. Manchmal wurden sie auch vermischt. Ja? Manchmal stand das Leben mehr im Zeichen des einen, manchmal mehr im Zeichen des anderen. Und weil aber unsere Kinder hier in Europa stärker unter griechischem Einfluss erzogen worden sind, ist die Religion nicht sehr erfolgreich gewesen in ihrem Leben. Und das erklärt, warum es so schwer ist für die Kirche, die Jugend zu gewinnen. Ja. Sie leben die Woche durch in der Schule in Griechenland und sollen dann Sonntag plötzlich nach Palästina kommen und von Jesus hören. Das geht nicht. Da kann man das bisschen überfärben, übertünchen, aber im Grunde sind sie Heiden. Ja? Sie sind christlich verbrämte Heiden. Und so geht es weiter von Generation zu Generation, bis wir in der Endzeit sind und ein Weltreich entsteht, das ganz und gar geprägt ist vom Heidentum, vom Leopard. Wir lesen weiter. Das Tier, das ich sah, glich einem Panther oder Leopard, und seine Füße waren wie die eines Bären. Jetzt geht es noch weiter zurück. Griechenland als Weltreich löste das Reich der Meder und Perser ab, welches bei Daniel mit einem Bären verglichen wird. Das heißt, im Großen und Ganzen ähnelt das letzte Weltreich, dieses Tier, dem griechischen Reich, aber zum Teil, was seine Beweglichkeit betrifft, auch noch dem früheren Reich. Das heißt, wir haben immer noch das Erbe der Meder und Perser unter uns. Bedenken Sie, dass die Wiege des Okkultismus dort liegt. Ja? Das lebt neu auf. Aber es geht noch weiter. Und sein Maul war wie das eines Löwen. Jetzt sind wir beim Anfang der Danielschen Folge. Das ist Babylon. Da sind wir an der ersten Stelle. Das war das erste große Weltreich. Und der Drache, Satan, so unter diesem Bilde gezeichnet, gab ihm seine Kraft. Das heißt, Satan gibt diesem Tier mit seinen 7 Köpfen und 10 Hörnern seine Kraft, gibt ihm auch seinen Thron und große Vollmacht. Wir haben es hier letztlich mit einer okkulten Macht zu tun, mit einer Regierung, die mit übernatürlicher Kraft und Vollmacht regiert, mit satanischer Macht. Dies ist vollendete Antigöttlichkeit. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tode geschlachtet. Das wird sich wahrscheinlich auf eine Person beziehen. Wenn wir Kapitel 17 ranziehen, könnte sich auf das Römische Reich beziehen, aber ich nehme an, dass sich hier um eine Person handelt, weil es in jener Zeit großes Wunder oder große Verwunderung auslöst. Ich nehme an, dass dieser Kopf der Antichristus ist, der in seinem Leben irgendeinmal so schwer mitgenommen wird durch eine Verwundung oder ein Mordanschlag möglicherweise, dass man meint, er sei tot. Ich glaube nicht, dass er wirklich tot ist. Ich glaube nicht, dass es sich hier um eine Auferstehung handelt. Aber es wird so schwer sein, dass man sich sehr verwundert, dass er überhaupt dann wieder zum Leben kommt. Und es war Wunder auf der ganzen Erde über das Tier. Das ist möglich durch das Fernsehen, weil die Nachrichten ja sehr schnell verbreitet werden können. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gab. Und sie beteten das Tier an, auch wegen des Wunders, dieser gleichsamen Auferstehung. Das heißt, man betet, wir haben hier jetzt zwei Anbetungsgegenstände, Satan, der Unsichtbare, der dem Tier, dem Sichtbaren, der sichtbaren Regierung Kraft verleiht und dem Regierungshaupt, das Regierungshaupt selbst. Diese zwei haben wir und das sind die zwei Anbetungsgegenstände. Beide werden angebetet, werden gehuldigt. Weiter. Wer ist dem Tier gleich, sagten sie, wer vermag mit ihm Krieg zu führen? Das heißt, wer vermag hier noch aufständisch zu werden? Hier gibt es keine Möglichkeit mehr, meint man, irgendwie noch gegen diese Regierung anzukommen. Ähnlich wie das auch in unserer Zeit bereits gewesen ist und immer noch ist. Totalitäre Regime dulden natürlich keinen Aufstand und die Möglichkeit der Kontrolle ist so stark, dass dann jeder Aufstand im Keim bereits erstickt werden kann. Und es wurde ihm ein Mund gegeben von Satan, der große Dinge und Lästerungen redete gegen Gott. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben, 42 Monate zu handeln. Diese 42 Monate entsprechen 3,5 Jahre, ähnlich wie Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. 3,5 Jahre regiert diese furchtbare Macht in der Kraft Satans, im Zeichen der Antigöttlichkeit. Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen wider Gott, seinen Namen zu lästern und seine Wohnung und die, die im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen, den Jesus-Treuen, und sie zu überwinden. Das lässt Gott zu. Aber jetzt müssen wir wissen, dass das Geben von Vers 7 nicht dasselbe Geben ist, das wir in Vers 5 haben. Passen wir gut auf. In Vers 5 gibt Satan, nicht wahr? In Vers 7 gibt Gott. Und wenn Gott seine Kinder in die Hand dieses Tyrannen gibt, dann wissen wir, dass er auch weiß, sie zu bewahren, nicht wahr? Wenn Gott das zulässt, dass sie Verfolgung leiden müssen, dann wissen wir aber auch, dass alles in seiner Hand ist. Römer 8, Vers 28 wird in dieser Zeit immer noch Wahrheit sein, nicht wahr? Alles dient denen zum Besten, weil Gott alle Ereignisse in seiner Hand hat. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben von Gott aus. Er verfügt über Mächte, über jeden Stamm und jede Sprache und jedes Volk. Und alle werden es anbeten, die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes, geschlachtet von Grundlegung der Welt an. Solche, die nicht in diesem Buch eingetragen sind, wenden sich dann zu diesem Tier und huldigen es. Das heißt, hier sind nur zwei Loyalitäten möglich. Entweder das Lamm oder das Tier. Das Lamm ist Jesus, das Tier ist der Antichristus. Wenn jemand ein Ohr hat, was ist ein Ohr? Ein Ohr ist ein Hörorgan. Hat jemand ein Organ zum Hören, dann gebrauche er es. Dann höre er jetzt hin. Das heißt, er gebe jetzt Acht auf, was hier geschrieben steht. Dieser Vers 9 setzt voraus, was in Kapitel 1 geschrieben steht, dass das Buch vorgelesen wird. Meine Frau hat mir kürzlich eine Karte geschenkt, ein Ankerbild, das heißt Sonntagnachmittag. Opa sitzt auf dem Kachelofen und die ältere Tochter von drei Kindern liest aus einer großen Bibel vor. So ist es früher gewesen. Nicht jeder hatte seine Bibel. Und diese Bibel ist wertvoll. Sie hat noch zwei große Verschlüsse. Sie wird also nicht jeden Tag oder zu jeder Zeit hervorgeholt, vielleicht schon jeden Tag, aber sie wird sehr behutsam behandelt. So war es früher, man hat die Rollen hervorgeholt und hat vorgelesen, weil nicht jeder seine eigene Kopie hatte. Aber auch wenn wir jeder von uns seine eigene Bibel hat, sollten wir immer noch Gottes Wort lesen, vorlesen und hören und dann Acht geben. Zum Beispiel, jetzt lese ich diesen Vers und dann sollen wir auch hören. Wenn jemand in die Gefangenschaft führt, wer führt in die Gefangenschaft? Das sind die Anhänger des Tieres. Sie verfolgen die Christen, ja, darum geht es. Wer wird in die Gefangenschaft geführt? Die Gläubigen, die werden verfolgt. Aber was dann? Wer das tut, der wird sein Lohn. Verurteilung oder gerechte Vergeltung für jeden, der die Nachkommenschaft oder die Gefolgschaft des Lammes antastet. Wenn es dann heißt in Vers 7, sie sind dem Feind oder dem Tier ausgeliefert, dann heißt es in Vers 10, dass Gott immer noch zu bewahren und zu vergelten weiß. Dann geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert töten wird, muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist die Ausdauer und der Glaube der Heiligen. Dieser letzte Satz in Vers 10 ist sehr gedrängt. Er bedeutet oder er meint, hier sieht man, dass es sich lohnen wird, auszuharren. Hier sieht man, dass es Menschen geben wird, heilige Menschen, die Glauben halten werden. Ja, das will der Satz sagen. Wir kommen zu dem nächsten Teil des Kapitels. Der Apostel hat nun eben beschrieben das Tier und was es um dieses Tier ist. Wir kommen jetzt zu dem Gehilfstier, das ebenfalls erscheint und dann eine Tätigkeit aufnimmt. Das sind die Verse 11 bis 18. Und ich sah ein anderes Tier aufsteigen, aus der Erde, nicht aus dem Meer. Wenn das Meer die nichtjüdischen Völker sind, dann dürfte die Erde das Volk Israel sein. Ich persönlich bin der Meinung, der Auffassung, dass es sich bei diesem Tier um jemanden handelt, der aus Israel kommt und von Israel als seinen Messias angenommen wird. Ich glaube nicht, dass der Antichristus als Messias gehuldigt werden wird. Er wird ein politisches Oberhaupt sein. Er wird nicht ein Pseudo-Christus sein, sondern ein Anti-Christus. Anti nicht im Sinne von stellvertretend, sondern von Gegenzeichen der Gegnerschaft. Aber der falsche Prophet wird wie ein Lamm sein. Und bei dem wird man möglicherweise eine Person sehen, von der man Rettung erhofft. Und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm. Und es redete wie Satan. Ist das nicht furchtbar? Sieht aus wie ein Lamm. Spricht wie Satan selbst. Wie ein Drache. Wieder haben wir diese okkulte Macht in dieser Person, genau wie beim ersten Tier. Und es übte alle Vollmacht des ersten Tieres aus, und zwar vor ihm. Und es macht, dass die Erde, die Welt, und die, die auf ihr wohnen, das erste Tier anbeten. Also, wenn wir früher gelesen haben im ersten Teil von der Anbetung des Tieres, dann sehen wir jetzt, wer darauf hin arbeitet, dass es so ist. Das ist dieser falsche Prophet. Das Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, so dass es auch Feuer aus dem Himmel auf die Erde niederkommen lässt, vor den Menschen. Und es führt irre, die, die auf der Erde wohnen. Wenn Menschen, ich glaube, ich habe schon darauf hingewiesen, dieser Ausdruck, auf der Erde wohnen, bezieht sich wohl auf Menschen, die ihr Bürgerrecht nicht im Himmel haben, sondern die hier auf Erden ihr Leben haben, ihre Wurzeln haben, ihr Leben ist, diese Welt ist ihr Element. Das sind nicht Christen, das sind die meisten Menschen in dieser Zeit. Diese lassen sich nun irreführen von diesem lammähnlichen, aber doch letztlich okkulten Menschen. Durch die Zeichen, die zu tun vor dem Tier ihm gegeben wurde, und sagt denen, die auf der Erde wohnen, sie sollen ein Bild machen dem Tier, das die Schwertwunde hat und lebte. Und es wurde ihm gegeben, das heißt dem Bilde, Entschuldigung, nein, diesem zweiten Tier, es wurde diesem zweiten Tier gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres. Ein Dämon hält Einzug in dieses Standbild, in diesen Roboter gleichsam. Damit das Bild des Tieres rede und mache, dass alle die, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Das Bild des Tieres redet und wirkt. Dieses Bild vermag also Verfolgung zu inszenieren und versucht, alle die zu töten, die das Tier nicht anbeten. Ob das gelingt, sei dahingestellt, ich weiß nicht, ob es gelingt, möglicherweise. Wenn die Entrückung noch nicht stattgefunden hat, dann glaube ich, dass es ihm nicht gelingt, sonst würden wir keine haben, die entrückt würden. Wenn die Entrückung schon weg, Geschichte ist, dann wäre es vielleicht möglich. Und es bringt alle dahin, alle Menschen dahin, die Geringen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklavendiener, dass es ihnen ein Zeichen gibt auf die rechte Hand oder auf die Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen oder den Namen des Tieres hat oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Herausforderung. Wer Verstand hat, der berechne die Zahl des Tieres, das darf man also ruhig versuchen, denn sie ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Also eine Zifferzahl wie auch eine alphabetische Zahl, das heißt ein Name. Und beschreibt also dieses Tier. Nun gibt es natürlich in der Geschichte mehrere Möglichkeiten, dieser Zahl einen Namen zu geben. Aber ich glaube, die eigentliche Deutung steht noch aus. Aber irgendwann wird diesen Namen tragen, 666, und wird dann dieses Tier sein. Kapitel 14. In Kapitel 14 haben wir Gesichte und Worte vom Himmel. Wir haben in Kapitel 12 und 13 zwei Feinde beobachtet. Der eine kommt aus dem Abgrund, Satan, der Drache. Der andere kommt aus der Welt. Der zweite ist eigentlich zwei Tiere. Einer kommt aus dem Meer und einer kommt aus der Erde. Das sind Erzfeinde Gottes und seiner Schar, seiner Heiligen. Jetzt hören wir wieder vom Himmel direkt. Und dies ist ein ermutigendes Kapitel. Allerdings haben wir bereits hier Ankündigungen des Endes. Hier wird's also sehr, sehr ernst. Dennoch haben wir aber auch Lichtstrahlen vom Himmel. Eine kurze Übersicht über Kapitel 14. In den Versen 1 bis 5 tun wir eine Vorschau in die ewige Herrlichkeit, die künftige Herrlichkeit der Gotteskinder. In den Versen 6 bis 13 geschehen oder kommen vier Worte vom Himmel. Und im Rest des Kapitels haben wir zwei Erntebilder. Also eine Vorschau, vier klare Worte und zwei Bilder. Wir lesen die Verse 1 bis 5, wo wir eine Vorschau ewiger Herrlichkeit haben. Hier müssen wir bedenken, dass Satan Gott nachahmt. Und ich sah und siehe, ein Lämmlein. In der Offenbarung, soviel ich weiß, fast jedes Mal steht das Wort Lamm in der Verkleinerungsform, Lämmlein. Das will sprechen von der großen Erniedrigung des großen Gottessohnes. Das heißt, die Divergenz in der Person Jesu soll zu sehen sein. Er ist beides, der sich tief erniedrigte, um für uns zu sterben. Gleichzeitig aber der Menschensohn, der Gottessohn, der König aller Könige. Diese große Spanne soll dadurch zu sehen sein. Ich sah und siehe, ein Lämmlein stand auf dem Berge Zion. Wenn wir Zion lesen, dann sollten wir wohl an Israel denken. Die Gemeinde wird manchmal Zion genannt, aber wahrscheinlich doch zu Unrecht. In Liedern geschieht das, weil die Theologie es manchmal so haben wollte. Wir haben unter uns nicht notwendigerweise diese Theologie, aber wir haben immer noch diese Lieder. Wir sollten aber vorsichtig sein und diese Lieder nicht uns beeinflussen lassen. Zion ist ein israelitischer Ort in Jerusalem. Und wir haben es hier, meine ich, mit Israeliten zu tun. Wir haben diese, die uns hier begegnen, bereits schon in Kapitel 7 gehabt, im ersten Teil. Dort stammten sie aus den verschiedenen Stämmen Israels. Diese begegnen uns hier möglicherweise wieder. Und mit ihm, mit dem Lämmlein, standen 144.000, welche den Namen seines Vaters, das heißt den Namen des Vaters des Lämmleins, an ihren Stirnen geschrieben trugen. Dort waren sie in Kapitel 7 versiegelt. An der Stirn waren sie versiegelt. Nun sehen wir, wie Satan in Kapitel 13 Gott nachahmt, nicht wahr? Auch Menschen werden an ihren Stirnen versiegelt, aber für Satan. Hier geht es um die Versiegelung für Gott. Dies sind solche aus Israel, die Jesus treu geblieben sind. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die dem Rauschen vieler Wasser und dem Rollen eines lauten Donners glich. Und ich hörte eine Stimme von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielten. Und sie singen, wie wenn es ein neues Lied wäre. Es ist ja auch ein neues. Vor dem Throne und den vier Lebewesen und den Ältesten, warum ein neues Lied? Das Lied Moses ist das alte Lied des Gesetzes in 5. Mose. Dieses neue Lied ist das Lied Jesu, das Lied des neuen Propheten, des Sohnes Gottes. Dieses Lied singen sie. Sie singen es vor dem Thron und vor den vier Lebewesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, die von der Erde erkauft worden sind. Diese sind es, die dem Lämmlein folgen, wo immer es hingeht. Auch wenn es durch Trübsal geht, durch das Tal des Todesschattens, durch das Baggertal, sie folgen, sie sind nie untreu geworden. Diese wurden aus den Menschen erkauft, als Erstlinge Gott und dem Lämmlein. Und in ihrem Munde wurde kein Falsch gefunden, sie sind nie untreu geworden. Denn sie sind tadellos vor dem Throne Gottes. Dann kommen die Verse 6 bis 13, in welchen wir die vier Worte vom Himmel haben. Diese vier Worte kommen durch vier Engel oder, Entschuldigung, drei Engel und dann kommt zuletzt noch eine Stimme, die nicht wohl direkt identifiziert wird. Also, vier Worte kommen aus dem Himmel, drei mittels himmlische Boten. Und ich sah einen anderen Boten, der mitten im Himmel flog, der die ewige gute Botschaft hatte. Die Botschaft Gottes ist immer gut. Sie ist Evangelium, um sie denen zu verkünden, die auf der Erde wohnen. Und jedem Volk, jedem Stamm, jeder Sprache und jeder Volksgruppe, mit lauter Stimme tat er es. Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, sagte er, weil die Stunde seines Gerichts gekommen ist. Und betet an den, der den Himmel und die Erde macht und das Meer und die Wasserquellen. Warum das Meer und die Wasserquellen noch besonders? Diese werden wohl Gegenstand besonderer Gerichte sein. Das heißt, der Gott, der gemacht hat, kann auch zerstören. Wenn der Mensch nicht Haushalter in der Ehrfurcht Gottes ist, dann kann Gott ihm diese Gaben entziehen. Das kann Gott, wenn wir heute nicht auf die Umwelt aufpassen, kann Gott uns diese Umwelt nehmen. Also das ist der himmlische Bote, der Erste, der sagt, fürchtet Gott, lebt zu seiner Ehre, nicht für euch selbst. Dann kommt der zweite, Vers 8. Und ein anderer Bote folgte und sagte, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Wein der Wut ihrer Hurerei alle Völker getränkt hat. Dies ist eine kurze Vorschau der Gerichte. Es wird Umweltgerichte geben, dann wird es ein Gericht geben für die Ökumene. Babylon steht wahrscheinlich für Wirtschaft beherrschende Ökumene, Religion. Das heißt, der falsche Prophet, das zweite Tier in Kapitel 13, hat ja zwei Hörner. Diese zwei Hörner stehen möglicherweise für zwei Ressorts dieses Vizeherrschers in jedem endzeitlichen Reich. In ganz besonderer Weise wird er Religion und Wirtschaft zu verantworten haben. Wer diese zwei in seiner Macht hat, der hat jeden Menschen in seiner Hand. Wer die Religion des Menschen bestimmen kann, ja, der hat ihn. Und wer ihm dann noch bestimmen kann, was er essen darf und was nicht, ja, dann hat er jedes Lebewesen auf Erden, innerlich und äußerlich. So vollkommen wird diese Macht sein. Aber diese Macht, diese babylonische Religionsmacht, die wird gestürzt werden. Es wird noch nicht ganz das Ende sein. Denn Babylon wird gestürzt kurz vor dem Ende nach Kapitel 17. Das Tier wird sich des Reiters Babylon beziehungsweise der Hure erledigen. Und dann wird es eine kurze Zeit geben, wo wir vollkommen säkulare, okkulte, heidnische Regierung haben. Ein letztlich antigöttliches, totalitäres Regime, aber nur für kurze Zeit. Dann fällt auch dieses Regime. Babylon ist die falsche Kirche, die falsche Religion, nicht nur christlich, sondern auch heidnische Religion. Vers 9 bis 12 haben wir das dritte Wort vom Himmel durch den dritten Engel. Und ein dritter Bote folgte ihnen und sagte mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken von dem Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt in dem Kelch seines Zorns bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Boten und vor dem Lämmlein. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten. Und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt, das heißt, nach dem Fall Babylons, der Religionsmacht, kommt dann die Zerstörung des ganzen Reiches, jedes Menschen in diesem Reich im Zeichen der Zugehörigkeit und der Loyalität zum Tier. Vers 12. Noch einmal, hier ist die Ausdauer der Heiligen. Hier sieht man, dass es Menschen geben wird, die werden ausharren und nicht unheilig werden. Sie werden Gott nicht verlassen, sie werden seine Getreuen bleiben. Hier sind die, welche die Gebote Gottes bewahren und den Glauben an Jesus Christus oder den Glauben an Jesus. Diesen Glauben bewahren sie. Sie werden ihm nicht untreu werden. Wir sehen also, dass es in dieser Zeit solche Menschen gibt. Wie gesagt, ob die Entrückung noch nicht stattgefunden hat oder nicht, ist schwer zu wissen. Ich meine, das können wir nicht genau wissen. Aber immerhin gibt es Menschen in dieser Zeit, ob vor oder nach der Entrückung, die ähnlich wie wir Jesus lieben. Und jetzt die letzte Stimme in diesen Versen 6 bis 13. Vier Worte vom Himmel, das letzte Wort. Eine Stimme aus dem Himmel. Ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sagte, schreibe, Glückseligkeit ist das Los der Toten, die im Herrn sterben. Von nun an, wer jetzt stirbt, der soll wissen, auch wenn es sehr schwer war, sein späteres Los wird Glückseligkeit, Herrlichkeit, Freude sein. Jetzt nicht. Aber später, ja, sagt der Geist, der Heilige Geist sagt dieses. Die Stimme kommt von jemandem, der entweder der Geist selbst ist oder durch den Geist spricht. Damit sie ruhen von ihren Arbeiten, das heißt von ihren Mühen, das griechische Wort bedeutet schwere Arbeit. Es wird schwer sein in jener Zeit. Ihre Werke folgen ihnen nach. Das heißt, sie werden treu bleiben und das wird später belohnt werden, dass sie treu blieben. Nun, hier glaube ich, können wir wieder einen Strich ziehen. Mit Vers 14 tun wir dann bereits einen Blick in die letzten Gerichte. Die Gerichte kommen erst in Kapitel 16, das heißt die Schilderung mittels Schalen, kommt dort, aber im Rest von Kapitel 14 und in Kapitel 15 wird noch einiges im Voraus zu diesen Gerichten gesagt. Der Bericht ist dann, wie gesagt, in Vers 16, in Kapitel 16. Dann haben wir in den Kapiteln 17 und 18 einiges an Ergänzung da und in Kapitel 19 kommt dann der Herr Jesus Christus wieder. Und ab Kapitel 20 haben wir dann, was dann folgt auf Jesus Christus. Nun, wir kommen weiter in der Offenbarung. Ich hoffe, dass Sie das nicht nur so hören an einem Mittwochabend, sondern dass Sie es mal wieder lesen und sich neu ansprechen lassen und dadurch anspornen lassen, Jesus auch in Ihrer Situation treu zu bleiben, auch wenn wir diese Dinge nicht gerade so erleben. Nochmals vielen Dank. Wir wollen noch einmal zusammen beten. O Herr, wir danken dir, dass du uns im Voraus sagst, ankündigst, dass es schwere Zeiten gibt für diese Welt. Eine Welt, die nicht von dir wissen will, aber wir wollen von dir wissen. Du lässt uns oft in solche Zeiten, die Welt eigentlich gelten, du lässt uns dort hineinkommen, aber du weißt uns auch, wie zu bewahren, wie du auch Lot bewahrt hast. Und wir wollen treu bleiben, wir wollen zu den Heiligen gehören, zu der kleinen Schar der Frommen, die Glauben bewahren und deine Gebote hüten. Hilf uns, Herr, im Kleinen treu zu sein, so dass, wenn die großen Prüfungen kommen, wir da nicht ausgleiten. Amen.